Guten Morgen. Wie schon angekündigt, starten wir heute wieder eine neue Predigtserie. Vielleicht hat der eine oder andere schon einen Verdacht geschöpft dadurch, dass ich wieder dran bin. Also mein Vorrecht der letzten Zeit ist es ja, einige dieser Serien beginnen zu dürfen. Markus, Kolosser, Römerbrief, ja. Und es ist immer eine ganz tolle Sache und ein Vorrecht. Ihr wisst wahrscheinlich was ist das beste Buch der Bibel? Immer das, mit dem man sich gerade beschäftigt. Und in diesem Sinn ist es jetzt eben der zweite Timotheusbrief. Dieter hat uns ja letztens den Vorschlag gemacht, den Brief auswendig zu lernen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Dieter, wo bist du? Gut. Und mein Angebot ist niederschwelliger. Meine Frage ist, wer hat in der letzten Woche den zweiten Timotheusbrief gelesen? Nur durchgelesen. Ja, also ich sehe ein paar schüchterne Hände, sehr gut. Bin nicht enttäuscht über die Mehrheit, die ihn nicht gelesen hat. Der Timotheusbrief ist recht kurz. Also ich liebe diese Ziehharmonika-Pergamentform, ja, also ein A4-Blatt, DIN A4-Blatt, 4 Kapitel, 83 Verse, in der Elberfelder ungefähr 1500 Wörter, also nicht extrem viel, also sehr überschaubar. Ich habe es getestet, 6 Minuten habe ich gebraucht zum Durchlesen, bin schnell, also vielleicht brauchst du 10 Minuten oder eine Viertelstunde, also das ist gleichzeitig auch meine Herausforderung oder Angebot, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Lies ihn einfach mal durch. Es geht sich eben auch in der Zeit zur Arbeit in der U-Bahn oder so ganz gut aus, den durchzulesen. Das war ich irgendwo da. Ich möchte, wenn wir uns den ein bisschen näher unter die Lupe, ich möchte euch eine kleine Gliederung bringen für das, was euch jetzt erwartet. Die Einleitung haben wir schon hinter uns. Es geht dann um den Schreiber des Briefes, Paulus, und seine Situation. Dazu werden wir uns die ersten zwei Verse auch anschauen. Dann über den Empfänger, den Timotheus, und auch über die Beziehung zu Paulus. Dann machen wir uns auf die Suche nach einem Schlüsselvers. Möchte ich euch dann noch eine grobe Einteilung des ganzen Briefes geben und dann sind wir schon beim Schluss. Der Timotheusbrief, der zweite, erzählt zu den sogenannten Pastoralbriefen. Man nennt das so, weil eben die meisten Briefe, die Paulus geschrieben hat, ja an Gemeinden waren. Und bei diesem Brief hat er an eine Person geschrieben, eben an Timotheus. Man zählt dann auch noch den ersten Timotheus und den Titusbrief dazu. Und dieser Brief ist der letzte von den 14 Paulusbriefen. Und in der Einleitung ist es ja schon angekündigt, Paulus war in einer ganz besonderen Situation. Er war in Gefangenschaft in Rom, in der Todeszelle. Am Ende der Apostelgeschichte lesen wir ja auch von einer Gefangenschaft in Rom. Aber da ist er dann nachher wieder freigekommen. Es gibt da Hinweis aus dem Philipperbrief, aus dem man das schließen kann. Und er hat dann ersten Timotheus und den Titusbrief geschrieben. Aber bei diesem zweiten Brief, wo er wieder in Gefangenschaft ist, war die Situation schlimmer als im ersten. Man hat da einiges, was man aus dem Brief schon herauslesen kann. Zum Beispiel im ersten Kapitel schreibt er, dass er schämt sich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen. Also Timotheus soll sich nicht schämen. Er ist gefangen, schreibt er da. Weiter unten im Vers 16 sagt er, dass er sich, dass ein gewisser Onesiphorus im sich nicht seiner Ketten geschämt hat. Also jemand von den Brüdern, der ihn aufgesucht hat, der ihn gesucht hat in Rom und gefunden hat. Und wenn er in Ketten war, war das in der Gefängniszelle in Rom. Und er weiß auch das kommt aus dem Brief eindeutig heraus, er weiß auch darum, dass er nicht mehr freigelassen werden wird, wahrscheinlich. Dass er verurteilt wird und dass er dann auch den Tod, den Märtyrertod erwartet. Und nach außerbiblischen Zeugnissen ist das auch eingetreten. 65, 66 nach Christus, dass er enthauptet worden ist, nicht gekreuzigt. Paulus war ja römischer Bürger und die Kreuzigung war für römische Bürger nicht möglich, also die Enthauptung als Todesurteil. Es spricht dieser Brief von einem Mann und seinen freimütigen Zeugnis und Gottvertrauen in schweren Zeiten. Ein Mann, der bereit war, für das, was Gott ihm anvertraut hat, auch zu sterben. Und ja, der trotzdem einen positiven Ausblick gehabt hat. Also Lukas hat das ja auch schon angedeutet. Ja. Also wenn man in der Gefängniszelle sitzt und eindeutig ist, dass man nicht mehr lange leben wird, also eigentlich jeden Tag damit rechnet, dass es der letzte ist, man abgeführt wird und umgebracht wird, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste Situation, um positive Gefühle zu haben, Zuversicht zu haben, einen positiven Ausblick zu haben. Und doch hat Paulus diesen, er schreibt ihm gegen Ende des Briefes, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abschiedens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinen liebgewonnen haben. Also ein Mann in dieser schwierigen Situation voll Zuversicht, dass er sein Leben sinnvoll verwendet hat, dass er sein Leben für den Herrn eingesetzt hat, dass er den guten Kampf gekämpft hat, den Lauf vollendet hat. Und auch das kommt nochmal an einer anderen Stelle im Brief durch. Also dieser Vergleich mit einem Wettkampf, ein Lauf oder mit einem Kampf, ja, den Paulus da verwendet, um sein Leben damit zu vergleichen. Und die Erwartung der Krönung sozusagen, den Siegeskranz vom Herrn zu bekommen. Also ein sehr positive Sicht, trotz dieser doch sehr schwierigen Umstände. Und warum ist er so zuversichtlich? Auch da eine Stelle dazu im ersten Kapitel noch, Vers 12. Um dieser Willen, Ursache Willen leide ich dies auch. Also es geht darum, dass er eben Apostel und Lehrer ist, dass er sich einsetzt für das Evangelium. Die Stelle davor hat uns Lukas vorgelesen. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Paulus ist so zuversichtlich, weil er dem Herrn vertraut. Und weil er weiß, wem er geglaubt hat. Das finde ich sehr interessant. Also es geht dem Glauben ja nicht um irgendein Glaubensgebilde, irgendein dogmatisches Konstrukt, das wir unterschreiben sozusagen, für gut halten, sondern es geht um die Beziehung zum Herrn. Paulus ist überzeugt, dass er durchhalten wird, dass er diesen Siegeskranz bekommen wird. Nicht, weil er sich auf die Schulter klopft oder weil er eben ein besonders toller Bursche ist. Sorry für euch, ihr seid es leider nicht ganz so, sondern er weiß es, weil er Gott kennt, weil er den Herrn kennt und der ist in der Lage, ihn durchzutragen. Und deswegen schämt er sich auch nicht, obwohl er jetzt im Gefängnis ist, obwohl er verurteilt wird und das sicher eine Schande dargestellt hat. Und ich glaube, das ist wichtig beim Lesen und immer im zweiten Timotheusbrief sich das vor Augen zu halten. Dieser Brief ist eine Art geistliches Vermächtnis, das Paulus da zum Schluss aufschreibt, für seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Sozusagen ein letzter Wille, ein Testament. Und dazu möchte ich euch auch zwei Verse vorlesen, wo das gut zum Ausdruck kommt. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also dieser Vers ist ja ein sehr oft zitierter Vers, gerade immer, wenn es um Schulung geht, wenn es um Aboi Jungscha oder ja irgendwo, wo es darum geht, künftige Generationen mit der guten Botschaft zu erreichen, wird dieser Vers immer wieder gebracht. Und ja, das ist das Anliegen von Paulus in diesem Brief. Und ich meine, vielleicht hast du das nicht erlebt, jemanden zu haben, der dich väterlich an die Seite nimmt und dich unterstützt im Glaubensleben. Aber die gute Botschaft ist, wir dürfen in diese Kette einsteigen, weil Paulus uns den zweiten Timotheusbrief, also nicht nur dem Timotheus geschrieben hat, sondern wir da auch mit teilhaben dürfen und damit mit profitieren dürfen von dem, was Paulus dem Timotheus weitergegeben hat. Er nimmt uns da sozusagen mit hinein in diesen seine wichtigen Dinge, die er dem Timotheus weitergibt. Und die letzten Worte sind ja immer von großer Bedeutung. Ich habe da mal so ein kleines Heftchen gehabt. Die letzten Worte großer Männer. Ja, also da schaut man halt, was Leute ganz zum Schluss ihres Lebens gesagt haben. Und so ist dieser Brief ein geistliches Testament des Paulus. Mein Testament ist ja etwas, was man verfasst, wo man erklärt, was mit dem Besitz, den man hat, passiert, wenn man stirbt. Gut, Paulus hat nicht viel besessen, glaube ich. Aber Paulus hat gewusst, dass sein irdisches Leben bald zu Ende geht. Und er hat viel geistliches Erbe gehabt. Die Wahrheit, die Gott ihm anvertraut hat. Und das war ihm wichtig, den Timotheus und damit auch uns weiterzugeben. Wie sollte der Timotheus bzw. die Gläubigen damit umgehen, wenn Paulus jetzt nicht mehr da sein würde? Und das ist es, glaube ich, was er in diesem Brief darlegen möchte. Starten wir mit den ersten zwei Versen. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus stellt sich vor als den Gesandten, das heißt Apostel, und ich finde den Start dieses Briefes außerordentlich interessant. Er sitzt in der Todeszelle angesichts des sicheren Todes, wie er das einschätzt, und da hat er ja recht, und spricht vom Leben. Beginnt mit Leben. Leben in Christus Jesus. Und wir haben ja auch die Stelle schon gehört von weiter hinten, die Lukas uns am Anfang vorgelesen hat. Er hat den Tod zunichte gemacht, unser Heiland, Jesus Christus. Und das Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Das ist die Botschaft vom Evangelium, die Paulus verbreitet hat, die auch Timotheus weitergegeben hat und die auch wir fest haben dürfen. Es geht ums Leben. Und die Umstände, auch wenn sie so schwierig sind wie die von Paulus, ja, können und sollen uns nicht von dieser Perspektive abbringen. Er grüßt mit Gnade und Frieden, und das ist eigentlich in allen Briefen so. Gnade und Friede ist auch so eine Eingangsform des Briefes. Das Interessante ist hier, dass ein Wort dabei ist, eine Eigenschaft, die nur in den 2. Timotheusbriefen in dieser einleitenden Grußformel vorkommt, und das ist das Wort Barmherzigkeit. Also Gnade ist klar, wir brauchen Gnade, wir sind Sünder, wir brauchen Gnade, wir brauchen den Frieden. Aber hier erwähnt Paulus auch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist, denke ich, etwas, was man braucht, wenn man ja in einer schwierigen Situation ist, misslichen Lage. Also das ist Gnade ist mehr, wenn man Schuld auf sich geladen hat, braucht man Gnade. Aber ich denke, Barmherzigkeit ist etwas, wenn es einem nicht gut geht, etwas, was man braucht, eine Zuwendung von jemandem. Und ich glaube, das ist nicht von ohne, dass Paulus das hier erwähnt, ja, wo es um, in einem Brief, wo es auch sehr viel um Leid geht. Um Leid, das der Paulus persönlich erlebt gerade, aber auch um Leid, das sein Nachfolger, der Timotheus, erlebt, beziehungsweise erleben wird und was auch wir erleben können. Barmherzigkeit, die Zuwendung Gottes, Leid, wofür wir nichts, wo Paulus nichts dafür können hat. Im Gegenteil, er ist Gott nachgefolgt, er hat das gemacht, was Gott möchte und ist damit hineingekommen. Aber Barmherzigkeit, diese Eigenschaft Gottes, die er uns zuwendet, ja, wenn es uns schlecht geht, wenn die Umstände schlecht sind, wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir vielleicht im Bedrängnis sind, doch erleben dürfen dann, dass Gott da ist und sich um uns sorgt. Und im Vers 2 ist der Empfänger des Briefes angesprochen, Timotheus. Er bezeichnet ihn als sein geliebtes Kind. Und Timotheus ist jemand, der eigentlich in 11 dieser 14 Briefe erwähnt wird. 24 Mal im Neuen Testament, also eine Person, die sehr oft eigentlich vorkommt. In einigen Briefen, Philipper, Kolosser und Philemon zum Beispiel, ist der Timotheus sogar mit dem Paulus gemeinsam, schreibt die Briefe. Und im vorliegenden Brief, da sieht man einfach die enge Bindung, die enge Beziehung, die bestanden hat zwischen Timotheus und Paulus. Paulus bezeichnet ihn eben als geliebtes Kind, gibt Timotheus väterlichen Rat, wie er weiter Fortschritte machen kann und sich gegen falsche Lehrer behaupten kann. Alles Themen, die uns dann begegnen werden im Laufe des Briefes. Und außerdem bittet Paulus ihn auch sehr dringlich, bald zu kommen und verschiedene persönliche Dinge auch mitzubringen. Das geht dann im Ende vom Brief heraus. Wer aber war dieser Timotheus eigentlich? Und dazu möchte ich die nächsten drei Verse vorlesen. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Paulus dankt für den jungen Timotheus. Er betet für ihn beständig. Und der Vers ist, also das ist Elberfelder Übersetzung, der Vers 4. Ich habe den neuen Genfer Übersetzung und bringe euch die auch, weil sie vielleicht ein bisschen spröder hier ist. In der neuen Genfer Übersetzung ist der Vers 4 so übersetzt. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Also man sieht das innige Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus. Wie ein Vater und Sohn. Und die Freude, ihn wiederzusehen, beziehungsweise die Traurigkeit, ihn nicht zu sehen oder Abschied nehmen zu müssen. Ungeheuchelten Glauben, von dem Paulus hier erwähnt. Also ungeheuchelt, heute würde man wahrscheinlich das Wort authentisch verwenden, denke ich. Also ein authentischer Glaube, ein echter Glaube, den er hat. Ja? Also nicht nur Fassade, irgendwas Vorgetäuschtes, sondern echt. Timotheus, ein Mann mit einem authentischen Glauben. Und wir erfahren da Interessantes noch aus seiner Familiengeschichte. Ja? Also seine Großmutter und seine Mutter waren gläubig und haben das weitergegeben. Also auch eine ermutigende Stelle. Für Mütter, für Großmütter, ja, gerade wenn es um den Einsatz um ihre Kinder geht, ihnen den Glauben nahezubringen, lieb zu machen und weiterzugeben, sehen wir hier ein mutmachendes Vorbild, wo das wirklich gut geglückt ist. Timotheus. Wir machen bei uns im Bibelkreis die Könige durch, was wir auch in der Gemeinde gehabt haben als Serie. Und auch dort ist es interessant, immer wieder zu lesen, dass extra die Mütter angegeben sind. Also die einen entscheidenden Einfluss auf das Glaubensleben der nächsten Generation haben. Und eben auch so bei Timotheus. Ich möchte euch noch die Stelle aus der Apostelgeschichte vorlesen, wo er das erste Mal auftaucht. Da geht es um Paulus, war unterwegs, er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenem Ort waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Also da, auf der zweiten Missionsreise, Paulus ist unterwegs und stößt da auf den jungen Timotheus. Es wird ihm ein gutes Zeugnis von der Gemeinde ausgestellt. Und Paulus möchte, also sieht, glaube ich, das Potenzial in diesem jungen Mann. Und ich habe so nachgerechnet, so ungefähr, also im Brief wird er ja auch angesprochen, im Kapitel 2, Vers 22, schreibt Paulus von den jugendlichen Begierden, die der Timotheus bekämpfen soll. Im ersten Timotheusbrief ist auch davon die Rede, dass er noch jung war und andere ihm deswegen nicht verachten sollen. Also wenn man den zeitlichen Abstand zwischen dieser ersten Begegnung und dem Schreiben der Briefe nimmt, so ungefähr 20 Jahre, und er dann noch jung ist, also vielleicht war er Mitte der 30 oder so, dann kann man sich hochrechnen, dass der Timotheus in dieser Begegnung noch ein Teenager war wahrscheinlich. Also recht jung. Und Paulus hat das Potenzial in diesem jungen Mann, in seinem Glaubensleben, in seinem Einsatz, auch unterstützt durch das Zeugnis der Gemeinde dort, erkannt und ihn mitgenommen. Er hat ihn beschnitten, das hat nur was zu tun, weil er eben in der Mission auch mit Juden gesprochen hat. Und da der Vater griechisch und unbeschnitten war, war das sozusagen eine Notwendigkeit, nicht für das Heil oder so, sondern für den Bereich, wo er unterwegs war und mit Juden das Evangelium bringen wollte, der Paulus mit ihm. Timotheus, und das liest man in den Apostelgeschichten, in den Briefen, und ich mache da jetzt kein detailliertes Studium der anderen 20 Stellen oder so, wo er vorkommt, sondern man kennt, er ist einer der engsten Mitarbeiter im Neuen Testament, Begleiter von Paulus. Ist auch viel im Auftrag von Paulus unterwegs. Paulus lässt ihn in der Gemeinde zurück, schickt ihn aus, also man erfährt das von Mazedonien, Korinth und Ephesus, wo er sozusagen der Vertreter ist, den Paulus ausschickt. Und wie war Timotheus? Also es steht nirgendwo ein genaues Zeugnis oder so, was genau. Aber ich glaube, man kann zwischen den Zeilen heraus lesen, dass er eher schüchtern war von seinem Typ her. Furchtsam. Also es gibt da im 1. Korintherbrief eine Stelle, dass er sich nicht fürchten soll. Oder eine Stelle im Timotheusbrief, wo Paulus so ihm schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also einer meiner Lieblingsverse, weil ich kann da ein bisschen sympathisieren mit Timotheus. Ja. Denke, bin auch nicht so der Heldentyp. Ja. Auch eher schüchtern und schon ängstlich. Also das war, glaube ich, Timotheus von Grund auf. Und wenn wir so sind, dann brauchen wir einen Paulus, der uns ermutigt und Mut zuspricht. Und das hat er beim Timotheus gemacht in diesem Brief und damit auch für uns. Also ich finde, das ist einer meiner Lieblingsverse. Den Geist, und Pfingsten ist ja noch nicht so lang her, wo wir daran gedacht haben, den Geist, den wir bekommen haben als Gläubige, der eben Kraft, Dynamit, Liebe und Besonnenheit uns schenkt. Ja, noch ein Aspekt, der mir wichtig ist, zu Timotheus und seiner Kindheit, also Mutter, Großmutter, die ihm da viel weitergegeben haben. Und da auch da erfahren wir etwas über das, was ihm geprägt hat beim Aufwachsen. Und ich nenne das so, das war sein Home Training. Ja, also es gibt ja Home Trainer, wo man zu Hause so herumradelt und so, ja, damit man dann draußen entsprechend gut performen kann. Ja. Also sein Home Training, und auch auf den Vers werden wir stoßen, und ich lese ihn nur mal vor, im 1. Timotheus Kapitel 3. Auch da einer der ganz bekannten Verse, vom Vers 14 weg. Du aber, Paulus spricht zum Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Also das war sein Home Training. Ja. Er ist von Kind auf, und dieses Wort für Kind ist eigentlich Säugling. Also schon wirklich mit der Muttermilch, ganz vom Anfang an, ja, ist er mit der Bibel, mit der Schrift konfrontiert gewesen, unterrichtet worden. Und das Interessante ist ja, dass er sagt, auch da wieder dieses Wort hat, du kennst die Schrift, die Kraft hat, dich weise zu machen, zu erretten. Also ich finde das immer ganz faszinierend, und gerade dafür ist auch eben diese zwei Stellen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, wo man sieht, es ist Gott durch seinen Geist, den wir haben dürfen in uns, der Heilige Geist, der ein Geist der Kraft ist, und die Schrift, die Kraft hat, uns zu verändern, uns weise zu machen. Also wo Gottes Wort und sein Geist Hand in Hand gehen sozusagen, um uns zu verändern und, wie es da auch heißt, brauchbar zu machen als Werkzeuge für Gott. Also wer am besten ist, wenn wir uns beiden aussetzen, seinem Wort und seinem Geist in uns arbeiten lassen. Ja, damit sind wir beim Schlüsselvers. Und ja, ich habe es sehr interessant gefunden, dass es sehr schwierig ist, einen Schlüsselvers zu finden. Also ich muss gestehen, ja, also ihr könnt euch ja wahrscheinlich noch an die Schlüsselverse erinnern von Markus, oder? Noch. Denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Oder vom Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Glauben. Also viele Briefe haben kompakte, gute, griffige Schlüsselverse, und ich habe herumgesucht, und ja, also eigentlich ist es das Schwierige, man kann sich nicht entscheiden. Es gibt so viele tolle Verse, ich habe euch ja, es mir nicht verkneifen können, einige meiner lieblingstollen Verse euch schon zu bringen, ja, nur ganz schnell und oberflächlich, um nicht zu viel vorwegzunehmen, denen, die dann wirklich die Stelle haben, wo der Vers vorkommt. Aber man sieht, es gibt ganz viele tolle Verse. Und es ist schwierig, einen herauszusuchen. Und wenn man mich zwingen würde, würde ich den hier vorschlagen. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber, sagt wieder Paulus zum Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Weil da ist, glaube ich, alles recht gut drinnen verpackt in diesem Vers. Also es ist eine Aufforderung, die Paulus der Timotheusbrief ist. Das ist auch, den Timotheus gibt, das ist auch etwas, was sehr heraussticht, wenn man den Brief durchliest. Das sind eigentlich ständig Befehlsformen. Ja? Strebe danach, kämpfe, tu dieses, pass auf das auf und so weiter. Ja? Also ein Brief, wo Paulus einfach wirklich all das weitergibt, was ihm wichtig ist. Und ja, hier, sei nüchtern. Ja, also Nüchternheit, ja, nicht nüchtern oder auch besonnen, ja, wie das Wort manchmal wiedergegeben, ja. Also nicht schnell himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, ja, also gleich irgendwie emotional jeder kleinsten Stimmung nachgebend, ja. Besonnenheit, Nüchternheit, die gefragt ist, gerade auch wenn man in schwierige Situationen kommt, wo eben nicht alles so toll ist, ja. ertrage Leid. Paulus hat das persönlich erlebt und er deutet es auch an, dass das etwas ist, was Timotheus zum Teil eh schon erlebt hat, aber wahrscheinlich auch erleben wird. Ja? Und etwas, was auch alle Jesus-Nachfolger Christen mit dem rechnen können. Und wir leben hier in einer Insel der Seligen in Österreich sicher. Aber wenn man so weltweit schaut auf die Christen, dann glaube ich, sind die meisten in dieser Situation, dass es ihnen äußerlich gesehen nicht so gut geht, dass sie Leid zu ertragen haben. Du, das Werk eines Evangelisten, auch das ist etwas, was er oft weitergibt, ja, dass er das Wort weitersagen soll, ja, dass er als Lehrer, ja, unterrichten soll, die Botschaft weitergeben soll, vollbringe deinen Dienst. Etwas, was Paulus von sich sagt, das er am Ende eben geschafft hat, den guten Kampf zu kämpfen, das Leben zu vollenden und von dem er auch Timotheus auffordert. Dienst, und Dienst ist etwas, Diener, Dienst, etwas, was sehr zentral ist im zweiten Timotheusbrief und was eigentlich dann ja auch wieder ganz gut zu unserem Schlüsselvers vom Markus-Evangelium passt, weil wir das große Vorbild Jesus haben, der eben nicht als König aufgetreten ist, sondern als Diener und sein Leben dafür eingesetzt hat. Ich möchte euch noch zum Schluss, dazu jetzt brauche ich beide Hände, eine kurze Übersicht, Einteilung vom Brief geben. Und beim genauen Studium habe ich mir gedacht, das ist, eigentlich ist es, geht es sehr gerade nach den Kapiteln. Ja, also die Kapitelverse sind ja erst später dazugefügt worden, ja, damit man besser drüber reden kann und sich austauschen kann und weiß, von was man redet. Also hat Paulus nicht original dazugefügt. Aber hier passt das recht gut. Im Kapitel 1 behandelt Paulus die Basis für den christlichen Dienst. Ja, also den Gruß und persönlichen Dank und Gebet haben wir eh schon gehabt. Er spricht dann auch viel über die Motivation zum Dienst, über die Wurzeln des Glaubenslebens. Im Kapitel 2 ist ein guter Streiter Christi im Mittelpunkt, also was jetzt einen guten Diener auszeichnet eigentlich, ja, sein Dienst. Und er bringt da auch eben diese Beispiele vom Soldat, vom Wettkämpfer und vom Bauern, redet über die Beziehung auch des Dieners mit seinem Herrn Jesus Christus und über den Umgang auch mit Leuten, die da Widerstand leisten, also mit Gegnern. Im Kapitel 3 spricht er die schweren Zeiten an, die auf Timotheus zukommen werden und wie ein Diener Christi sich da zu verhalten hat oder die Empfehlung, sich dabei zu verhalten, beschreibt den Charakter der Menschen der Endzeit, wo er sagt, wende dich ab. Timotheus folgt Paulus nach und da gehört Verfolgung dazu, das spricht er da an, dass die Bosheit rundherum fortschreitet und Timotheus aber dranbleiben soll. Da ist dann eben auch die Stelle von der Kraft und vom Nutzen der Heiligen Schrift drinnen. Und dann das letzte Kapitel, wo sich um den Abschied des Dieners Paulus handelt. Seine letzten Worte an den Timotheus. Den Auftrag, den er nochmal wiederholt, dass er eben seinen Dienst vollbringen soll. Paulus, der es geschafft hat, also seine positiven Rückblicke auf sein Leben und dann noch persönliche Anweisungen, die er ihm Timotheus weitergibt und abschließende Grüße. Wenn man das Ganze zusammenfasst, den zweiten Timotheusbrief, dann denke ich, ist es ein Vermächtnis des Paulus, sein letzter Brief aus der Todeszelle in Rom und er ermutigt darin seinen engsten Mitarbeiter Timotheus, sich des Evangeliums nicht zu schämen. Treu seinen Dienst zu tun, auch wenn die Zeiten vielleicht nicht rosig sind und das auch mit Leid verbunden ist. Und das Besondere dabei ist, dass Paulus eine positive Perspektive trotz seiner Situation vermittelt. Er schreibt vom Leben in Christus und der zukünftigen Belohnung. Und ja, zum Schluss möchte ich euch nochmal ermutigen, bis zum nächsten Mal, aber es ist eigentlich immer die perfekte Vorbereitung für jede Predigt, die uns jetzt die nächsten Wochen begleiten. Lest einmal den zweiten Timotheusbrief durch. Wie gesagt, Viertelstunde Investment, das sich sicher lohnt. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Zeit mit dem zweiten Timotheusbrief.